zum Teil brutal, wo ich bei ihm rumgelaufen, wo man dann mir nicht mehr hat, hey, Floru gesagt, sondern, das ist jetzt der, das Arsch da. Mit einer Bedingung, dass der Polo für mich Produzent wird. Für mich eine riesen Freude gewesen und eine riesen Ehre, ein grosses Vorbild dürfen lernen zu kennen. Aber ich möchte nicht als Produzent. Und dann bin ich im Clinch gewesen. Was mache ich jetzt?
Ganz Lanz. Bewusst. Aktiv. Sein. Wer lenkt, bestimmt die Richtung. Dieser Podcast ist für alle, die nicht einfach nur funktionieren wollen, sondern bewusst leben, klar denken und selbstbestimmt handeln. Es geht um echte Gespräche, klare Impulse und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Lanz.
Floru, herzlich willkommen bei Ganz Lanz. Schön, dass du es einrichten konntest. Es freut mich sehr, mit dir jetzt ein bisschen über dich, über deine Lebensgeschichte zu philosophieren. Es ist noch lustig. Letzte Nacht hatte ich eine Eingebung gehabt. Die muss ich schnell erzählen.
Ich habe geträumt.
Und er hat nicht geträumt, vor Jahren bist du mal an einem Schülerkonzert, ich war auch 17, 18, gewesen, bei einer Band in Langenthal kurzfristig engagiert worden mit drei Kollegen. Die Band hat Generalabonnement geheissen, für vorne eine Bühne ein bisschen zu schauen, dass niemand hochkommt. Und ich weiss noch, die Rolle dann, die hat mir sehr geschmeichelt. Oder dann ist gerade Bodyguard, glaube ich, rausgekommen. Und ich habe mich gefühlt wie der Kevin Costner. Oder ich habe einfach gemerkt, hinten kumpelt einer wie ein Irre auf der Bühne rum. Und wir haben am Schluss dann zu dir gesagt, du, der hat noch Talent. Und der eine von diesen Dreinen, der hat noch heute. Und mit diesen Dreinen gehe ich immer noch alle Jahre auf ein Bubenreisli. Und der hat heute noch davon und sagt, das war übrigens der Floru gewesen. Und ich hatte es selber nicht mehr gewusst. Und letzte Nacht ist mir das in Sinn gekommen. Ich dachte, ich muss den Krigl noch fragen, ob das wirklich der Floru war. Der hat mir bis jetzt nicht geantwortet. Aber vielleicht hast du die Antwort gerade selber.
Also ich gehe davon aus, es war Hotwil in der Turnhalle, alten Turnhalle.
Ja, entweder dort oder in Langenthal, in dem Tennishalle. Ich bin nicht mehr sicher genau, wo, ob Hotwil oder Langenthal.
Aber also wir haben beide Orte gespielt, aber Tennishalle war glaube ich erst später gewesen.
Ja.
Aber das Hotwil in der Turnhalle... Kann ich mich noch gut erinnern und ich glaube, ich kann mich sogar an dich erinnern.
Schon?
Ich glaube, du hast so Gitter gehabt und hast irgendwie so gemacht und so hochgeschaut. Und es gibt im Fall noch ein Video von dem.
Nein.
Und das schauen wir näher an. Ich habe es bei mir in Dropbox.
Also, ja. Also, aber da, ich bin glaub, ich sehr, da bin ich sehr, sehr gespannt. Also ich kann mich an dich erinnern, als einen so halblänge Haare, ja. Und einfach, ich habe noch nie einen so gesehen, auf der Bühne rumfetzen, wie der denn in dieser Zeit, ausser das war dann wirklich schon ein Prinz gewesen oder so.
Also das waren meine Semmer-Kollegen, der Adi Lanz.
Der Adi Lanz, weißt du, was das ist? Das ist mein Guckusen.
Ah, da bist du gewesen, ganz
ja,
sicher.
Ja. Der war der Drums gewesen, glaube
genau,
oder?
Der ja, Adrian Lanz, der Fleur und Lichti. Und der Gitarrist, der so Krusel hatte, aber jetzt weiss ich den Namen nicht mehr von ihm.
Ja.
Alles kann man sich nicht erinnern, aber, nee, aber glaub, es funktioniert noch.
Aber cool. Dann haben wir doch gewisse Gemeinsamkeiten. Und seitdem ist ja enorm viel passiert. Und lustigerweise hocken wir jetzt hier und nehmen zusammen einen Podcast auf. Seitdem dem Hutu-Auftritt in der alten Turnhalle, seitdem ist sehr viel passiert. Was hat denn angefangen für dich?
Ja, es hat natürlich bei mir schon vorher angefangen mit der Musik. Als ganz Junge haben wir so erste Versuche gemacht im Songwriting. Und dann habe ich gemerkt, es kommt gar nicht an. Und habe dann angefangen, Tanzmusik zu machen, wo wir wirklich querbeet gespielt. Und dann ist die Semmerzeit gekommen und dort ist dann so mit eigenem Songwriting und eben erst eine echte Band so losgegangen. Ich habe dann noch Isabel lernen kennen in der Schule, die heute noch mit mir Keyboard spielt.
Und also ist, heute noch nach all diesen Jahren? Noch.
Ja, krass, also sie hat mal eine Pause gemacht, weil sie Mami ist geworden.
Ja.
Aber ist immer noch dabei. Und sie habe ich dann kennengelernt, eben in dieser Schule zu Langenthal. Und dann sind wir eben zuerst mal auf einer grösseren Bühne gewesen, sagen wir so. Okay. Aber wir haben alles damals selber veranstaltet.
Ja.
Und haben einfach alle Schülerinnen und Schüler vom Schulhaus natürlich eingeladen und haben die Halle relativ schnell voll gehabt. Da muss ich mich noch gut erinnern. Ich muss mich aber auch erinnern, dass wir nach dieser Halle gefunden haben, jetzt müssen wir eine Dreifachturnhalle buchen, weil eine einfache längt nicht. Und das ist dann hinten raus.
Okay.
Und dann habe ich gemerkt, aha, das wird nicht so einfach. Ja. Aber bin dran geblieben.
Ja. Ja, und das ist ja das, was dich schlussendlich ausgezeichnet hat. Aber vielleicht jetzt für ein bisschen weiter vorne anzufangen. Was war denn die Motivation? Ist das in dir innen gewesen, Musik zu machen? Oder hast du von irgendetwas oder jemandem inspirieren lassen? Oder was hat dazu geführt, dass aus dir überhaupt ein Musiker ist worden?
Ich finde, die Frage ist mega schwierig zu beantworten. Es hat auch verschiedene Gründe. Der eine Grund war sicher, dass wir Instrumente sehr früh gesehen haben. Und meine Eltern das Klavier hatten daheim. Und sie selber ein bisschen musiziert haben innerhalb der Familie. Und es waren immer so schöne Feste und haben immer noch schöne Erinnerungen. Und die sind meistens auch lang gegangen. Und wir Gieleiden müssen liegen. Und dann war es das Beste gewesen, zum Einschlafen. Wir können zuhören, wie es dunge in der Stube. Wie die Eltern musizieren mit den Geschwistern. Und ich bin im Bett und habe einfach zuhören und bin so herrlich eingeschlafen.
Also hat das so wie ein Gefühl gegeben von vielleicht als Kind im erweiterten Sinn einerseits Geborgenheit, andererseits aber auch Lebensfreude, oder, wo du mit auf den Weg bekommst, wo du spürst über die Musik und das hat dich dazu animiert. Oder was ist es denn?
Also sicher Lebensfreude, aber auch die Instrumente.
Ja.
Die haben mir einfach so viel gesagt. Und ich habe probiert, alles zu lernen. Bei Autodidakt habe einfach Stunden verbraten an diesen Instrumenten.
Was spielst du denn mittlerweile aus?
Ich spiele ein paar Instrumente. Also, viele würden auch sogar sagen, es sind viele Instrumente, aber ich habe keins so richtig, richtig gut, dass ich jetzt sagen kann, ich bin Pianist oder ich bin Gitarrist. Aber mir reicht es zu Musik machen und mir fühlt es.
Ja.
Das, was ich kann.
Ja.
Ich hatte noch ein anderes Problem als Bub. Ich hatte sehr stark Asthma.
Okay.
Und ich glaube, das ist auch ein Grund, wie ich meine Insel gefunden habe. Ich habe nicht dürfen spielen gross, wo ich sehr schnell mal schnaufen musste. Ich habe keine Tiere anlängen, obwohl ich sehr gerne Tiere habe. Und habe dann immer so müssen inhalieren. So, damals hat es Ventolin gegeben. Und die hat man so eine Maschine, das ausstraubt. Und so. Und dann musste man so eine Maske müssen anlegen. Also schlimm eigentlich.
Ja, ja.
Und dann habe ich aber immer in der Musik meinen Halt gefunden, fürs Leben, glaube ich.
Ja.
Und ich habe immer gewusst, es gibt einen Weg. Auch ich schaffe etwas. Oder ja. Ich kann etwas erreichen. Mein Traum war, Musiker zu werden mal. Aber eben als Kind träumt man noch viel. Aber für mich ist wirklich eine sehr. Ein klarer Traum gewesen. Oder Pilot. Und der hat mein Kinderarzt mal gesagt, Pilot kannst du nicht werden, weil du hast mal, es geht nicht. Aber bleib bei der Musik dran. Und sonst, im Notfall, ging im Bundesrat noch. Das ist mir voll geblieben.
Wenn ich jetzt dir so zuhöre, dann, also kannst du mich jederzeit korrigieren, wenn ich auf dem Holzweg bin, aber ich höre so raus, da ist jemand rum gesehen, der Asthma hatte, der musste Ventolin nehmen, dann zumal noch mit dieser Maske. Man hat wie nicht alles können machen, was die anderen vielleicht auch können machen. Und die Musik war wie eine Art, eine Ausdrucksweise gesehen, die nie eingeschränkt hat. Ist das in die Richtung gegangen oder interpretiere ich jetzt da etwas drin?
Oder einfach ein Halt.
Ein Halt.
Es hat mir einfach einen Sinn gegeben. Ja. Aber eben, das war damals gewesen. Heute kann man das viel besser therapieren mit den anderen Medikamenten und finde es so wichtig. Und sage das auch, wenn mich jemand fragt, Natur oder Chemie, sage ich jetzt mal, würde ich in dem Fall eher auf Chemie tendieren und Wissenschaft, weil die Medikamente so gut geworden, dass man so verwachsen kann.
Okay. Und dann ist die Musikkarriere weitergegangen. Also du hast Politik, hast Lausanne, glaube ich, und Pilot zwangsläufig. Und dann hast du dich einfach auf Musik fokussiert. Schon ein bisschen angeschnitten. Man hat angefangen, die ersten Lieder komponieren. Nachher ist Cover dazugekommen. Irgendwann ist Songwriting wirklich gröber geworden und auch grösser, oder?
Ja, seit damals noch kein Plattformen gegeben, wie das heutzutage gegangen und gegeben ist im Fernsehen. Also die wechseln sich immer ab. Es gibt immer wieder eine neue Plattform, wo man sich präsentieren kann als junger Künstler oder Sänger oder Sängerin. Ich habe einfach gewusst, damals, es braucht einen Plattenvertrag. Aber wie kommt man an einen Plattenvertrag her? Ich habe nicht genau gewusst, was es ist, aber ich wusste, man braucht einen Plattenvertrag. Und habe dann viel Musik gehört und mich damit befasst, mit der Branche ein bisschen, soweit ich konnte. Und dann ist es den Bollhofer gegeben. Und anhand von Interviews und er hat mal so einen Doc-Film gemacht, habe ich herausgefunden, aha, eine Plattenfirma braucht das. Und habe dann für das Kindergarten-Lehrerseminar, wo ich nicht zu Biel habe, also wo ich Prüfung bin, musste ich ein Praktikum machen, etwas Soziales hat es geheissen. Und dann habe ich gedacht, ich könnte echt in eine Musik laden, das ist auch sozial. Ja. Hat es ja auch Fälle. Und dann sind wir das durchgelandet. Dann habe ich in Solothurn in einem Musikladen ein Praktikum machen und bin so nachher so richtig ins Element gekommen. Weil jetzt bin ich mit drinnen. Da kommen nur Musiker zu mir. Mein Chef hat mich damals gefragt, ob ich in seiner Band Keyboarder sein würde. Und hat damals einen Plattenvertrag mit der BMG Ariola, die dann später Sony hat gekauft. Mhm. Aber damals war es so die riesige Plattenfirma bei uns. Auch weltweit. Und er durfte auf jeden Fall einen Song machen für BMG, für die WM damals. Und der Song heisst «Stern über Amerika». Mhm. Und das war der Keyboarder in dieser Band. Bin ich immer wie mehr auch ein bisschen mit Studio konfrontiert worden und habe dann in einem Studio Chör aufgenommen für meinen Chef damals. Und dann hat immer wieder ein Herr Bruno Huber angerufen in das Geschäft, wo ich eigentlich als junger Bursch geführt habe, während mein Chef ein anderes Geschäft hat aufgebaut. Ja. Also ich bin ihm auch zu gut gekommen, wo er jemanden kam, der Laden ein bisschen schmeisst und er hat ein anderes Geschäft aufbauen. Und der Herr Huber hat zwischendurch in den Laden angeläutet. Ja. Und der hat mich immer nach Updates gefragt, ja, wie läuft's mit der neuen Single da, mit dem Chef und so. Und dann irgendwann habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwie dem sagen, dass ich eine Band habe. Und dann habe ich irgendwann an einem Tag, wo er Tag geliebt hat, allen Mut zusammengenommen und ihm gesagt, Herr Huber, ich habe hier noch eine Band. Und die ist noch viel, viel besser. Und ich dachte, oh Mann, was erzähle ich da? Dann sagt er, ja, tu dich jetzt auf die wesentlichen Sachen konzentrieren und dann kannst du mal ein Stat schicken. Dann habe ich ein Stat aufgenommen und dann schon der Daniel vom Trub gehabt.
Wie alt bist du denn gewesen?
Das bin ich etwa 16, 17.
Ah, krass, ja.
Und eben der Daniel jetzt schon gegeben.
Ja.
Und mit 14 ist mein Grossvater gestorben und dann habe ich das Lied Grossvater auch schon gehabt.
Ja.
Und habe das dann professionell aufgenommen, also professionell, ein professionelles Demo gemacht und das geschickt an Herrn Huber auf Zürich. Nachdem er es hat bekommen hat, hat er mir angerufen, den Tag nachher, ich muss auf Zürich kommen.
Ja.
Und dann durfte ich auf Zürich. Ja, und dann ist es ganz schnell gegangen. Dann hat er gesagt, ja, ich bekomme einen Plattenvertrag. Und dann dachte ich, yes, das ist das, was man braucht. Aber natürlich nicht genau gewusst, was da drin steht.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich den aber nicht unterschreiben, weil ich noch nicht 18 war. Ich war noch nicht mündig. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, ob er den unterschreiben würde. Und dann hat er gesagt, nein, du lernst erstmal einen richtigen Beruf. Genau. Das hat man so gemacht und es hat wirklich nichts gegeben damals Messbares. Man hat einfach fest daran geglaubt. Oder ich habe euch fest daran geglaubt. Ja. Nachher sagt aber der Bruno Huber, der Chef von der BMG damals, also der A&R-Chef, also schau, dann machen wir es so, du gibst mir jetzt die Hang, ich gebe dir das Geld und mit 18 unterschreibst. Ich habe kein Geld gehabt, um eine Platte zu produzieren. Und so ist dann passiert. Mit der Bedingung, dass der Pullover mein Produzent wird.
Okay.
Und dann ist es für mich eine riesige Freude gewesen und eine riesige Ehre, ein grosses Vorbild dürfen lernen zu kennen. Aber ich werde nicht als Produzent. Und dann bin ich im Clinch gewesen. Was mache ich jetzt? Mit 17 kannst du den Herren nicht sagen, was du willst, wenn sie dich auch unterstützen wollen. Und dann bin ich hey und da mit Isabel angeregt und gefunden, nein, ich will das nicht. Und dann habe ich das dem Plattenchef gesagt, ich will das nicht. Und dann gibt es halt keinen Plattenvertrag. Und dann hat er gesagt, also gut. Ich weiss das Wort nicht mehr, wortwörtlich weiss nicht mehr, was er gesagt hat, aber ich sei ziemlich frech. Und ich gefunden, nein, ich bin nicht frech, sondern ich will nicht tönen wie andere, ich will tönen wie mir im Moment daherkommen und wir sind sehr halt jung und haben doch recht Kraft gehabt, mit recht viel Druck und jetzt sind wir mit einem neuen Stil unterwegs.
Ja.
hat der Ruber gesagt, also, okay, dann machen wir das, aber du suchst einen Produzent. Das wollte ich. Weil ich gebe dir nicht so viel Geld und dann holst du ab mit dem Geld. Oder man weiss nicht, was junge Leute so machen, wenn sie mal so viel Geld bekommen. Und er hat gesagt, ja, kein Problem, das mache ich. Aber natürlich war es für mich ein Riesenproblem gewesen. Wie fing ich jetzt ein? Der Bruno Huber hat dann mit dem Polo geredet. Dann sagt der Polo, dann macht er das Management, wenn er nicht Produzent ist, mit Daniel Ruf damals zusammen. Und dann haben sie mir ein Konzert teilt, das Interlaken. Jetzt noch das Unspunnen-Festival gegeben.
Ja, genau. Ja,
das war ein Riesenfestival. Eines der grössten Festivals. Ja. Und der Polo hat mich dort reingebucht und dann haben wir am Mittag um 12 Uhr, da wollen wir noch gut erinnern, können spielen.
Ja.
Es hat zwar noch keine Leute gehabt, aber wir waren auf dieser Riesenbühne und wir haben gefunden, yes, jetzt drücken wir ab. Aber für wer? Und dann auf eins während dem Set fahren, also zwei Nightliner habe ich gesehen, sind zugefahren auf dem Gelände. Und dort war die erste allgemeine Verunsicherung drin. Und dann haben die nichts Schlaueres gewusst, weil es auch in auf dem Bau langweilig war, in einer Tourbusse, sind die in das Feld rein und es war mein Publikum gewesen. Die erste allgemeine Verunsicherung war mein Publikum gewesen und ich war Fan von denen und wir spielen für die. Und dann kommen die nach dem Konzert, sind die zu mir gekommen. Ich dachte, was wollen jetzt die bei mir? Wir wollen dich produzieren, Junge.
Echt?
Ja, und dann ich, okay. Jetzt musst du aber aufpassen. Ich dachte, jetzt darfst du nicht sofort ausflippen, sondern cool bleiben und sagst, schick mir einen Dart. Mal hören, was sie so gemacht haben. Okay. Ich dachte, ja, das ist jetzt auch nicht mehr ausgebockt. Nein, warte, die ist auf. Was machst du? Ja, lass mich mal probieren. Also, ich fasse das zusammenfassen, also, es ist eine längere Geschichte.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich dann eine Startgeschichte, dann haben die mir wieder angerufen. Also, der David Bronner, der der Produzent war von der EAV.
Ja.
Und Keyboarder damals. Und der hat noch eine andere Band produziert, die heisst Mutabor. Das war so eine Punkband und das hat mir so gefallen, richtig Druck gehabt. Und Hubert von Geusen. Habe ich aber nicht gewusst, dass er Hubert von Geusen hat produziert. Und dann für mich war klar, dass dieser Typ ist. Dann bin ich auf Wien und dann haben wir zu Wien angefangen, am Floristen Album.
Also so ist das näher zustande gekommen, dass der Produzent schlussendlich hast gehabt. So ist zustande gekommen, dass die Plattenfirma schlussendlich hast gehabt.
Ja.
Und wie alt bist du denn, also in welchem Zeitraster ist das alles passiert? Also mit Unspunnen, Auftritt, EAV und ist, dass wir so ein bisschen den Zeitstrahl haben von 16, 17 bis...
16 bis 18.
18.
Ja.
Und dann, mit welches war der erste Hit gewesen? Der, der richtig eingeschlagen hat? Glaub,
der Grossvater war der erste Single. Gewesen, ja.
Und dann bist du 18, 19 gewesen, oder was?
Ja, 18, 19 Jahre.
Und dann bist du ja von einem Tätsch auf einen anderen eigentlich in diesem Showbiz innen gewesen. Was ist aus der beruflichen Karriere vom Worten, die der Vater hat, anvisiert gehabt zuerst?
Ich konnte ihn noch befriedigen. Indem das ja in dem Musikladen, wo ich das Praktikum gemacht habe, eine Lehre gemacht habe als Musikinstrumente, so Detailhandel.
Ja.
Und habe nicht in die Schule müssen. Das war eigentlich super gewesen. Ja, zum Rektor, also mit dem Rektor damals geredet und er hat gesagt, nein, es hat jemand reklamiert, dass ich dich unter Unterricht störe. Nach der zweiten Gewerbeschule, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja.
Also ich war nicht manchmal. Gewesen. Dann habe ich den Rektor gefragt, ja, muss ich überhaupt kommen in die Schule? Dann sagte er, nein, du musst nur eine Prüfung kommen. Dann habe ich gefunden, ja gut, dann komme ich nicht mehr. Dann habe ich einen Tag mehr, wo ich musizieren kann. Und so habe ich es dann noch gemacht und bin dann in die Prüfung gegangen und habe mit 5,5 gehabt.
Krass.
Ja. Und es ist mir auch nicht schwer gefallen.
Ja, also hast du dort Berufsprüfung gemacht und gleichzeitig Karriere vorantrieben, kann man sozusagen sagen, ohne dass jetzt da für dich bewusste Abstriche hast, ich Kauf genommen, weder auf der einen noch auf der anderen Seite.
Ich war immer mit Musik zusammen, gewesen, ja. Es war alles tipptopp.
Ja.
Ich hatte sicher auch mal eine Phase, da muss ich mich noch erinnern, wo ich noch die Wirtschaftsmittelschule zu Bern habe, angefangen habe. Und das hat mir so etwas von nicht gefallen. Und dort mussten aber die Eltern unterschreiben, damit man, also das nicht einfach raus können.
Ja.
Und dort hatte ich eine schwierige Phase, wo ich zum Teil die Schule geschwänzt habe und mir dann auch daheim im stillen Kämmerlein überlegt habe, hey, wenn das nicht auch mit der Musik, dann hast du ein Riesenproblem.
Ja.
Aber dann ist der Grossvater gekommen, dann wieder von der Daneli vom Trub, und dann habe ich gar nicht mehr anders gedacht. Ich habe nie mehr gedacht, ich habe entweder etwas verpasst oder irgendwie etwas zu wenig gemacht.
Ja. Hat es in dem Fall keinen Plan B mehr gegeben? Oder es hat euch den Plan A gegeben?
Ja, ich habe nie einen Plan B gehabt.
Ja.
Und das ist wirklich mutig. Ja. Würde ich glaube auch niemandem so anraten, außer wenn ich so einen Freak würde, auch sehen, wie ich das war, würde ich sagen, komm, mach.
Und gleich, oder? Wenn ich jetzt so zurückschaue, für mich, wenn ich dann, wo ich noch Plan B hatte, habe ich nie 100% den Plan A geglaubt. Und von denen, wo ich Plan A hatte und ich aufgenommen habe, dass da Widerstände rum sind, die nicht daran glauben und sagen, du hast du jetzt eigentlich noch alle Tassen im Schrank, du bist eingespurt in deiner Karriere und du ziehst jetzt in einen Weg, wo du Personal Trainer werden willst, schleift es dir mit 2,33. Im Nachhinein muss ich sagen, zum Glück habe ich einfach den Plan A durchgezogen. Man hat ja keine Ahnung, wie es rauskommt, oder? Kein Plan. Und du bist permanent ein bisschen außerhalb von dieser Komfortzone. Und irgendwo machst du aber Erfahrungen, die ich heute nicht mehr missen möchte, oder? In meinem Leben, oder? Wie hast du das erlebt jetzt?
Ja, eigentlich ähnlich, wie du es beschreibst, einfach in meiner Branche.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass wenn man so fest etwas glaubt, investiert, viel Zeit investiert, überdurchschnittlich viel, kann ihm, ich glaube, fast alles gelingen. Genauso wie du deinen Weg bist gegangen, gehört mir viele Geschichten von Leuten, die das erreicht haben, was sie gerne wollen. Es gibt ja schon Sachen, wo zu gross sind, und man muss sagen, nein, da muss man, glaube ich, ein bisschen vernünftig sein. Aber,
genau.
Aber ich denke, in seinem Rahmen, im bescheidenen Rahmen, und wenn man auch ein bisschen herausfindet, was ist mein Talent, was ist das Talent, das man hat,
genau. Dann
glaube ich, sollte dem eigentlich nichts im Weg stehen.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Oder wenn man das Gespür überkommt, wo liegen meine Stärken, ja, und einfach die dann ins Zentrum von seinem Tun stellt, dann habe ich wie das Gefühl, logisch gehen Sachen schief und man macht auch Haufen Fehler. Trotzdem im Leben. Es ist nicht so, dass dann Frieden, Freude, Eierkuchen ist, aber man geht mit einer anderen Haltung durchs Leben. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, oder bei dir hat das in sehr jungen Jahren angefangen, in einer Zeit, in wo man noch Platten, CDs gekauft hat, wo es noch nicht Social Media gegeben hat, wo man eben Plattenvertrag gebraucht hat, wo man vielleicht zum Teil noch nicht so verstanden hat, auf was habe ich mich jetzt hier genau eingelassen. Und das hat ja wahrscheinlich auch etwas mit dir als Mensch gemacht. Wie schaust du auf die Jahre zurück, weißt, wo das auf einmal so ab ist? Und du bist dann ja relativ lang, wie für mich, ein Panda ist wie der Roger Federer, oder? Du bist recht lang dann, also rauf und auch oben geblieben. Und nicht eintagsfliegenmässig rauf oder auch nicht wellenförmig, sondern rauf. Und oben geblieben. Das ist schon noch beeindruckend, wenn man auf deine Karriere schaut, jetzt von meiner Perspektive.
Ja, es braucht sicher auch Glück. Es ist nicht so, dass vielleicht kurz zu dem zurück, was wir vorher hatten. Es braucht auch dort ein bisschen Glück. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man erkennt, wo wirklich die Stärke ist. Und dass man aber auch Kompromisse muss eingehen.
Mhm.
Also nicht, dass jetzt jemand denkt, wenn man so zusammen redet, ja gut, dann bin ich morgen Zahnarzt. Das geht nicht.
Genau.
Oder was auch immer man gerne möchte sein.
Mhm.
Man muss da auch Kompromisse nicht gehen. Jetzt in meinem Fall waren es zum Beispiel Sachen gewesen, wie Interviews geben. Das habe ich nicht gewusst. Das gehört dann auf das Mal dazu. Oder du bist auf das Mal in den Zeitungen, du bist in Boulevardpress drin. Das waren alles Sachen gewesen, die dann auch, das waren nicht meine Stärken und auch nicht unbedingt das, was ich wollte. Ich wollte Musik machen.
Mhm.
Aber einfach nur, um das vielleicht abschließen, man muss auch Kompromisse können eingehen, wenn man etwas erreichen
will. Absolut, da bin ich voll mit der Einigung. Also es hat immer alles ja wie zwei Seiten oder wie sein Preis.
Willst du ein einmaliges Abenteuer erleben? Vom 15. bis zum 20. März 2027 erleben wir im schönen Lappland eine wunderbare und erholsame Zeit in einem traumhaften Resort. Bewusst aktiv sein im hohen Norden. Es ist alles dabei. Schneetöff fahren, Schlittenhünge, die wollen vielleicht sogar einspaden. Und vor allem auch zu reflektieren und sich selber näher kommen. Und wenn wir Glück haben, dann sehen wir sogar die Nordlichter. Die Platzzahl ist beschränkt. Ich freue mich, wenn du dabei bist.
Je nachdem, manchmal ist man von dem, wo man sieht, wo man her will, so fixiert, dass man bei der Erfahrung zum Glück auch noch nicht so hat, was das alles für einen Preis kostet, weil sonst würde man sich vielleicht zweimal überlegen im Nachhinein. Auf der anderen Seite wächst man ja in das sicher und gleich, speziell in deiner Geschichte, ist es ja dann so, oder du bist dann auf einmal wirklich, ist alle Lichtkegel auf dich, oder? Und egal, was machst, wird hier, da, dort, überall wird irgendetwas geschrieben. Heute kann man vielleicht über Social Media oder auch über solche Kanäle kann man von sich noch einen Seitenpreis geben, wo vielleicht noch ein bisschen authentischer ist. Und dann hast du einfach ein Interview geben. Ja, mit Glück hast, ist es so übergekommen, wie du hast gemeint, oder? Also in dieser Phase, oder wie hast du das erlebt?
Mir geht mit der Zeit. Es bleibt nie etwas gleich, es geht immer weiter. So, das ist halt das Leben. Das ist Evolution. Wie soll ich sagen? Man hat Marketing gemacht und man hat Promo gemacht. Und die Marketingabteilung oder die Marketingabteilungen damals haben nicht wirklich viel Geld investiert, obwohl sie viel Geld hatten damals zur Verfügung. Man hat lieber Promo gemacht. Und Promo ist halt der Künstler in der Schweiz Lohmensäckle. Oder bei einem Weltstar, der ist auf der ganzen Welt unterwegs. Und es ist sehr, sehr anstrengend. Im Nachhinein muss ich sagen, haben sich Plattenfirmen das damals auch ein bisschen einfach gemacht. Man hat einfach viel, viel Geld verdient. Und der Künstler der Weltgeschichte umgeschickt, ja. Und dann hat es sicher auch Interviews gegeben, wo ich mich dann gefragt habe, oh nein, das habe ich nicht so gemeint. Oder wie ist irgendwo zitiert? Und das Zitat passt zu der Geschichte, die ich den Journalisten da schreibe, aber eigentlich überhaupt nicht zu dem, wo er dich gefragt hat, ja, wo du dann so ein Zitat sagst.
Ja, ja, genau.
Habe ich ein bisschen Mühe gehabt, aber dann ich sage jetzt, wieso nicht, wenn? Man wird dann noch ein bisschen erwachsener und irgendwann dann gelernt, weißt du, das ist einfach ein Tool. Schau es so an. Es ist Promo, es wird über dich geschnurrt. Also, du machst Promo für dein Album. Und das ist ja dein Ding. Vielleicht kommen wir später noch darauf zurück, auf den so Boulevard-Journalismus. Aber ich will es da nicht zu fest oder selber mich da
manövrieren.
Ja, genau.
Ja, nein, aber wir können so dort mal auf einmal stehen, oder? Weil es ist ja offensichtlich, dass das etwas mit dem macht und du beschreibst es ja auch so. Das, was mir auffällt, ist, wenn ich dir zulasse, du bist eigentlich Flöre gewesen, wo verliebt war in Instrument und Musik und der den Weg gefunden hat, sich auszudrücken und auszuleben. Und alles andere ist dir eigentlich ja, nicht so. Ja,
das ist richtig,
macht, weil man es halt muss machen, damit man es anderen kann machen. Oder das war einfach wie Mittel zum Zweck gewesen. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn man nachher so mal in der Schweiz wirklich jede Person kennt, gleichwertig wie ein Bundesrat oder noch fast mehr. Und ja, das macht ja etwas mit dem. Gerade so mit jemandem, wie ich dich jetzt lernen kann, oder wo eigentlich, für mich bist du so eine introvertierte, extrovertierte, wenn ich es so darf sagen. Also einerseits eher ein Mensch, der sich eher zurücknimmt, wahrscheinlich sonst so im Privaten, aber näher auf der Bühne wirklich alles auspackt, was er hat und dort wirklich seine volle Energie kann ausleben. Und das ist ja eine Gabe, finde ich, etwas Tolles, wenn man das kann. Aber ich stelle mir das auch noch ein bisschen zwiespältig vor, näher, also in diesem Business, oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
Nein, eigentlich auf dem richtigen. Und ich finde es auch schon, wenn dir das so auffällt, oder so ist reingekommen, beim Recherchieren. Ich habe meine 2 Stunden auf der Bühne und dann gebe ich alles. Und dann ist wichtig für mich, dass ich wieder am Boden bin und dann weiss ich auch, ich bin echt der Flöre. Aber das Flöre hat auch ganz schöne Sachen gehabt. eine Zeit lang, ja, ist man sehr bekannt gewesen. Und ich konnte überall her, wo ich wollte. Und dann hat man mich einfach gekannt, ja. Mhm. Und ich habe das eigentlich immer schön gefunden. Und ich rede auch gerne mit den Leuten, wenn man auf mich zukommt. Ich bin aber nicht unbedingt der, der auf jemanden zugeht, was für viel vielleicht ein bisschen arrogant über ist gekommen oder überkommt. Aber das bin ich überhaupt nicht. Ich bin eher ein scheuer Mensch. Mhm. Aber sobald jemand mit mir redet, bin ich sehr offen und sehr gesellig.
Ja.
Ich glaube. Es hat ganz am Anfang, wo das erste Album rausgekommen und was so schnell ist abgegangen, hat es eine Phase gegeben, wo ich Probleme hatte, mit Schlucken, wenn ich in der Gesellschaft war. Also ich in ein Restaurant nicht mehr gehen konnte, ich nicht mehr essen.
Ja.
Weil ich nicht mehr gewusst, wie man schluckt.
Das ist schon speziell.
Also voll schräg.
Wie hast du das?
Also Wasser ist gegangen.
Krass.
Aber das Essen ist nicht gegangen.
Ja.
Und dann habe ich am Anfang angefangen, so in die Ecke reinzuhocken, aber es ist auch nicht gegangen. Aber auch habe ich mir eingebildet, jetzt schaut mir jemand zu und ich muss alles richtig machen. Vielleicht ist das gewesen, keine Ahnung. Mhm. Bin dann zum Doktor gegangen und hat mir so Tabletten gegeben, die Angst nehmen.
Mhm.
Und dann, mit dem ist es dann gegangen und hat dann von mir aus das Lassin wieder mit den Tabletten, die ich gefunden habe. Das ist ein bisschen gefährlich. Oder ich kann züchtig machen, keine Ahnung. Genau, einfach Schiss für so.
Und irgendwann ist ja das mit dem Schlucken wieder gegangen. Ich glaube, das ist ja auch das mit dem, das ist ein Prozess, weißt du, den du erlebst. Ich meine, das spricht ja, oder? Wenn ich sage, es macht ja etwas mit dem. Mhm. Wenn man auf das Mal realisiert, jetzt ist es wirklich so weit. Jetzt kennt mich wirklich alles. Man bildet sich ein, oder vielleicht ist es auch so, man geht noch immer her und gefühlt sind alle Augen im Moment auf einem. Und bei dir ist es wahrscheinlich nicht nur gefühlt, sondern auch wahr gewesen, wenn du noch immer bist hergekommen. Und das macht ja irgendwo etwas mit einem. Was ist das, was du daraus aus diesen Erfahrungen für dich hast können mitnehmen, allgemein, weißt du, fürs Leben? Aus dem Mensch, so wie du tickst, oder?
Aus dieser Zeit kann ich noch mal Schönes rausnehmen. Vielleicht noch etwas anderes. Ich bin dann mal zu einem Typ gegangen, der schafft mit so Energieformen oder gibt ihm ein Bild, dass wie man mit gewisser Energie kann umgehen kann, indem dass man sich zum Teil auch ein bisschen abschirmt, aber nicht als Mensch sich zurückzieht, sondern dass man sich zum Beispiel vorstellt, also ich weiß es nicht, das Esoterische, das bin ich überhaupt nicht.
Ja, aber
das hat mir geholfen, kann mir die Vorstellung, ich mache einen guten Kreis um mich herum und dann tut alles abblocken als negativ, es kann ja eine negative Energie sein,
absolut.
Etwas so mit einem macht. Bin aber dort, es ist nicht mein Fachgebiet und hat mich nicht aufs Glattis rauslassen, aber mir hat es eingeleuchtet, wenn er mir hat eben erklärt, schau, es kann ja auch negative Energie geben. Und da ich ein sehr sensibler Typ bin, kannst du das vielleicht viel schneller aufnehmen. Unbewusst.
Genau.
Und du musst lernen, das abschirmen.
Genau.
Und das hat mir recht viel eingeleuchtet und immer wenn ich mir das so vorgestellt, ist mir immer ein bisschen besser gegangen.
Ja. Ja, und eigentlich ist es ja etwas Logisches, oder? Also, man denkt immer sofort gerade an die Esoterik, wenn man nachher über energetische Themen oder so redet, aber schlussendlich am Ende vom Tag, oder? Wenn man Zellen noch in die Einzelteile runterbricht, irgendwann ist es ein Atom, und dort ist ganz viel leerer Raum, und der kreiset irgendetwas wie ganz wild, und das kreiset aufgrund von energetischen Verhältnissen. Also, schlussendlich ist vieles Schwingung und Energie. Und ob jetzt das für dich musst du erklären oder nicht, spielt. Ich habe auch solche Erfahrungen gemacht. Ich habe immer gesagt, das spielt mir eigentlich auch keine Rolle. Die Hauptsache, es hilft. Die Hauptsache, ich merke, ich resoniere damit und es hilft mir, einen Weg zu finden, wie ich gewisse Situationen handeln kann. Und dann spielt es eigentlich nicht so eine Rolle, was es ist. Und dieser Weg ist ja dann vielleicht nachher noch besser, als wenn ich mich abhängig mache von einem, sage ich jetzt, von einer Substanz, wie du vorhin auch erwähnt hast, und dann mit der Zeit merkst, das möchte ich eigentlich lieber nicht. Vielleicht ad hoc für einen Moment, gerade im ersten Moment, sehr hilfreich, aber es muss ja etwas anderes geben, dass ich das wieder behandeln kann. Und darum finde ich, das ist ja absolut legitim. Und wenn wir jetzt da zurückschauen, dann beschreibst du sehr viele schöne Momente in dieser ganzen Zeit, wo das auf ist, wo du für dich wie die Hochblüte der Musik und von deiner Karriere erlebt hast. Und irgendwann ist es ja nachher auch in eine andere Richtung gegangen, oder? Und das ist ja das, was wo fast zwangsläufig ist ja das Leben schlussendlich. Also irgendwann geht es hoch, irgendwann geht es wieder runter. Und manchmal geht es hoch und dann ist man ziemlich lange so ein auf einem Grat am Wandern, wo man merkt, okay, der wird vielleicht ein bisschen schmäler. Und irgendwann geht es zwangsläufig auch mal wieder runter. Wie war das für dich dann gewesen, wo du hast gemerkt, jetzt läuft es in eine andere Richtung? Kannst du das rekapitulieren heute? Wie wirkt das für dich heute? Hast du eine Lehre daraus ziehen? Oder wie hast du das dann erlebt?
Ich finde es einerseits sehr spannend und interessant, das zu erleben. Für mich ist es mehr immer so, es ist hoch, das ist ein bisschen abgegangen, dann ist es wieder hochgegangen. Und ich weiß nicht, welches mein Höhepunkt war genau. Mhm. Es gibt einen Höhepunkt, wo man messen kann, Zahlen, die Verkaufszahlen. Mhm. Es gibt auch ein emotionaler Höhepunkt, genau. wo einfach die hast gut gefühlt und es ist vielleicht nicht gerade am besten gelaufen, aber es ist einfach mega schön gewesen, die Zeit.
Weißt du den Moment noch?
Ich erlebe ihn immer noch.
Cool.
Immer wenn wir gehen spielen, wenn ich Tisa hinter mir habe oder neben mir, wenn ich eine coole Band habe und ich habe doch jetzt auch Musiker dabei, die schon 15 Jahre oder aber die, die schon über 30 Jahre dabei ist. Und ich glaube, wir leben ja zusammen. Und ich bin ein bisschen das, was ich eigentlich immer sein wollte. Ich wollte immer eine Band sein. Und so habe ich das ein bisschen. Ja.
Und du hast beschrieben, oder, es gibt einerseits spannend, das zu erleben. Also da, der Halt ist eigentlich das, was du immer hast wollen sein, so wie ich das interpretiere. Das ist die Band sein. Und deine Leute um dich haben, die du merkst, die stehen voll da, die leben das Gleiche und ich lebe. Und wir leben uns hier aus und zeigen das, was wir eigentlich am liebsten machen. Und hilft dir das, dann mit diesen Up and Downs zu schlagen zu kommen, wo das Leben einem so vor die Füße geht?
Es fährt schon nur an, wenn wir zusammen ins Auto gehen und losfahren. Mhm. Es ist immer noch, man macht es immer noch so, es ist jedes Mal ein Schulreisli irgendwie. Man lernt einen neuen Ort kennen in der Schweiz oder ist schon zum 10. Mal dort und weiss schon ein bisschen, wo, also man vielleicht nach dem Soundcheck ein bisschen laufen oder so. Aber die Ups und Downs, ich habe mal einen richtigen, glaube ich, Karriereknick gehabt, wo ich vielleicht auch ein bisschen selber betroffen war, aber wo ich bin recht in die Schlagzeilen kam, was ich mir nicht gewohnt war. Mhm. Ich bin mir gewohnt, dass ich ein Intro gebe und dann hat man über Musik geredet. Okay. Ich bin 10 Jahre mit meiner Frau zusammen gewesen und wir haben nie eine Homestory gemacht oder so. Und es hat auch nie gross etwas vernommen darüber. Und habe mich recht frei gefühlt. Auch wenn man ist über die Straße gelaufen und jemand hat Fleur aufgerufen oder man hat geschaut, ah, das ist jetzt der oder so. Habe ich ja noch gerne gehabt. Also immer noch gerne. Mhm. Ich bin dann mit der Frau Signorti zusammengekommen, hat mich lesen oder weiss man, oder ist bekannt. Und dann sind wir brutal in die Schlagzeilen gekommen. Und das bin ich nicht gewohnt gewesen. Wenn du an jedem Kiosk oder durchlaufst, siehst du echt deinen Kopf irgendwie auf der Titelseite. Und das bin ich nicht so gewohnt gewesen. Aber ich bin nicht unschuldig gewesen. Weil ich auch gefunden, komm, wir nutzen das aus. Der Hype mit dem Album, wo wir dran waren. Das Lago Maggiore-Album. Ja. Und wir haben es immer abgesprochen. Und ich denke, es ist echt gelungen gewesen. Die Beziehung ist halt dann auseinandergegangen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann hätte ich eigentlich müssen davon ausgehen, dass das sehr brutal könnte werden. Aber ich habe das viel zu leicht genommen alles. Mhm. Und nie gedacht, dass es in diesem Ausmaß passiert, mit dem, also mit fast ein bisschen Schandwörtern, die dann in den Schlagzeilen waren. Und dann hat es ein bisschen gekehrt, auch auf der Strasse. Mhm. Also zum Teil brutal, wo ich bin rumgelaufen, wo man dann mir nicht mehr hat, hey, Floru gesagt, sondern das ist jetzt der, das Arsch da. Oder der Umweiberi, oder was ich alles gehört, müssen wir anhören. Mhm. Und mir denkt, hoppla, Leute. Dann merkst du, der Mensch kann allgemein sein, ja. Aber für mich war es eine Lehre gewesen, wie man mit den Medien sollte umgehen, sondern auch als Mensch. Hab nicht mehr so viele Vorurteile. Weil dann anfange, mir überlegen, ja, ich bin ja auch so. Ich tue ja manchmal Zeug lesen und dann habe ich ein Vorurteil über einen. Dabei, ich glaube, mehr als 90% von allen Menschen, wo man so etwas denkt, wenn man die kennenlernt, kommt man gut aus. Oder auch noch mehr.
Würde ich bestätigen. Hast du dich dort im Moment manchmal unverstanden gefühlt oder hast du dich verurteilt für weil du irgendwie das Gefühl hast, bin ich echt naiv gewesen oder so? Oder wie hast du das, wie bist du mit dem fertig geworden schlussendlich? Weil so locker sagen, ja, okay, haben sie natürlich haben wir alles Mögliche müssen anhören, aber so in Idee wahrnehmen, bist du ja eben sehr sensibel. Das macht ja etwas.
Ja, natürlich schon ständig die Schuld bei mir gesucht. Und dann habe ich mir so, zum Teil, muss ich aber auch sagen, habe ich mir so einfach gemacht, habe ich manchmal schon die Schuld den Medien gegeben.
Okay.
Und das darf man nicht. Ich bin dort selber reingerutscht, in die ganze Situation. Ich habe es einfach nicht im Griff gehabt. Gut, ich war auch nicht mehr so stabil dann im Leben. Es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Ich habe auch angefangen, Alkohol trinken viel und gefunden, hey, was soll, irgendwann gefunden, was soll das? Das bringt nichts. Mhm. Aber im Moment ist es einfach meine Lösung gewesen, irgendwie, von dem ganzen Trubel wegzuschauen oder einfach nicht mehr zuzuhören. Mhm. Vor allem den Leuten habe ich nicht mehr zuhören. Und es ist so viele Tipps gekommen, von Leuten, die man kennt sich, oder es ist eine Kollegin oder ein Kollege, oder irgendwelche Institutionen, die ich geschrieben habe. Also wirklich böse Sachen eigentlich. Ich kann mich auch noch erinnern an eine Freikirche, etwas, wo ich geschrieben habe, was ich da mache, das sind Teufelszeug. Also es war wirklich nicht so einfach Zeit für mich. Aber dann auch wieder aufschmunzeln irgendwann und denkt, was sind das für Giggle? Ich habe nichts gemacht.
Ja, eben das meine ich.
Ich habe niemandem etwas leid da. So.
Genau. Derjenige, der das abbekommt, muss dann seinen Weg ja finden. Du hast es vorhin angesprochen, dein Weg war dann in dem Moment die Lösung, dass es ruhig geworden ist, ist irgendwo der Alkohol gewesen. Und irgendwo schon dann, wenn ich die vorhin richtig verstanden habe, hast du gedacht, ja, die Lösung ist es nicht, aber im Moment ist es gleich die Lösung. Oder? Also, du bist eigentlich sehr bewusst unterwegs gewesen und gleich hat es dir dort wie der Ermo im Moment auch ein bisschen genommen, dass das hast du können, aushalten konnte. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist sicher ein Aushalten, ja.
Ja.
Und vergessen.
Mhm.
Aber jeder, der das macht oder das mal erlebt, der weiss, dass es nicht gut ist. Das weiss eigentlich jeder.
Mhm.
Aber im Moment geht es einfach sehr schnell.
Ja.
Um irgendwie ruhiger zu werden.
Ja.
Es gäbe sicher andere Sachen, die ich heute empfehlen würde.
Ja. Was würdest du heute empfehlen?
Geht ins Fitness.
Ja.
Sport machen, unbedingt Sport machen.
Ja. Als Ausgleich, oder? Aus dem Ganzen.
Ja.
Ja.
Tut vielleicht weniger schnell die Glückshormone ausschütten, aber es macht es auch.
Ja. Und in Regel nachhaltiger, oder? Also,
ja, es hat einen positiven Nebeneffekt. Ja.
Genau. Also, dein ganzes System wird robuster. Nachhaltig steigt durch das so wieder der Selbstwert und du spürst dich durch den Sport auch besser. Das ist ja das Gegenteil vom Alkohol, oder? Der lenkt noch mehr ab von dem, also der gibt dir ein Gefühl, wo du eigentlich nicht bist. Weil du gewisse Sachen kannst vernebeln, die dich im Moment belasten. Und im Sport kannst du die Energie bündeln, rauslassen, spürst dich wieder richtig und das gibt dir auch wieder Energie zurück, wo mit einer schwierigen Situation kannst fertig werden. Ist es so, wie du es hast erlebt, in diese Richtung?
Sicher auch, ja.
Ja, ja. Wie wichtig ist Sport für dich heute?
Seit Jahren tue ich wenn es geht, 3 bis 4 Mal pro Woche sogar gehe ich ins Fitness. Ich bin zwar nicht so der Laufbahntyp, oder gehe ich lieber raus.
Ja.
Habe aber sehr schnell Rückenweh und darum laufen und mit Gewicht halt aber nicht übertreiben.
Ja, ja. Und ich meine, das, was du machst, oder? Du bist ja nicht einer, der nur Balladen singt und sich ruhig verhält auf der Bühne. Eben, wenn ich von dir noch Videos anschaue, auch die Jüngsten, die man so findet, dann sehe ich immer noch den gleichen, den ich dann mit 18 gesehen habe. Und du 16 bist gesehen und es hat sich nicht viel verändert. Der ist immer noch hyperaktiv auf dieser Bühne gefühlt von außen. Also gibt alles, was in ihm steckt. Also wie machst du das?
Es hat sicher einen Zusammenhang mit dem Fitness.
Mhm.
Also sehr grosser Zusammenhang, ist ja logisch. Dann auch die Einstellung und sicher auch Gen. Auch mein Vater ist auch noch recht parat. Er war mal Profiturner.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man so etwas mitbekommt oder ein bisschen mitnimmt. Ich habe seine Zeit zwar nicht erlebt als Turner. Und wenn es geht, schlafen.
Schlafen?
Ja.
Schlafen, das ist eines von den Elementen, die ich hier beschrieben habe in dem Buch. Ich habe auf fünf Themen hingewiesen, die ich finde, wo du mehr aktives Bewusstsein kannst trainieren. Und Schlaf ist so das Einfachste, obwohl Schlaf ja manchmal schon nicht einfach ist. Oder Schlafen, hat man das Gefühl. Weil je nach Lebenssituation schlafen wir mal schlechter, mal besser. Aber gleich, wenn du genug geschlafen hast, kannst du gute Entscheidungen fällen und hast eben auch genug Energie, für hohe Leistung abzurufen. Und wie viel schlafen ist ja individuell für jeden Mensch. Und jetzt kann ich mir vorstellen, du, also das Konzert, gut, heute ist es, glaube ich, gibt es Day-Partys, das weiss ich nicht mehr so, weil ich nicht mehr so Partys gehe, aber ich habe es mal gerade gehört, Day-Partys. Zu unserer Zeit hat alles, was stattgefunden hat, mit der Nacht stattgefunden. Je später, desto besser ist es geworden. Und desto weniger Schlaf hat man eigentlich. Oder man geht voll aus seinem Rhythmus raus. Hat das rückblickend auf deine Karriere, wie hast du das gehandelt? Oder wenn hat der Schlaf für dich eine Bedeutung gewonnen? Aber in ganz jungen Jahren hat es auch keine Rolle gespielt. Oder?
Ja, hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Wir haben auch recht Gas gegeben, muss man auch sagen. Und auch ein Schwein gehabt, zum Teil. Also heute ist der Schlaf für mich wichtig geworden. Und ich merke natürlich, dass ich nicht gut geschlafen habe, dann, wie du sagst, bist du einfach nicht gleich drauf und nicht gleich leistungsfähig. Ich bin aber ein schlechter Schläfer.
Ja, im Sinn von?
Ich bin so ein Grübler.
Ja.
Und wenn ich Zeug umgrübele, dann kann ich locker noch irgendwie am Morgen schaffe ich dann noch eine Stunde schlafen und habe es dann nur überlegt, denkt es mir.
Ja.
Und das sind die schlimmsten Nächte, finde ich,
ja,
wenn man so grübelt. Und es braucht bei mir wirklich wenig zum Grübeln. Es ist brutal.
Ja. Also auf was führst du das zurück, dass es so wenig braucht?
Ich weiss nicht, ich bin auch ein Typ, der irgendwie manchmal ein bisschen Mühe hat mit Sachen, die nicht gerecht sind. Und dann fährt es einfach in der Nacht, weil in der Nacht tut der Zähne viel mehr sich also Zeug umdrehen, wo es ja Zeit hat, auch, wo man liegt. Und dann leuchtet mir ein, dass dann logisch einfach drehst. Und oft ist es ja so, das hat sicher jeder schon mal erlebt, dass wenn am Morgen dann, wenn du ein bisschen schlafen und erwachst, ist es gar nicht mehr so wichtig.
Genau.
Das Thema, wo ihn beschäftigt.
Ja.
Und dann merkt man, ich glaube, dort sollte man ein bisschen mehr im Leben, einfach mehr Vertrauen haben ins Leben und gar nicht zu fest grübeln. Es geht eh weiter. Es kann das niemand einfach so abstellen.
Absolut. Oder und manchmal, ich habe mir auch schon überlegt, in diesen Phasen, oder? Wenn mir das passiert, habe ich eher überlegt, ja, habe ich im Alltag mit Herz, mit anderen Sachen abgelenkt, für genau dort nicht herzuschauen. Und jetzt kommt es halt in der Nacht, wo ich, ja, weil es dunkel ist, ich liege hier im Nest, oder? Und es ist niemand rum, ich nehme auch das Handy nicht vor. Also jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, entweder scrolle ich halt dort wieder ein bisschen und lenke mich wieder ab. Aber kaum lege ich es wieder ab, ist es wieder da. Also, vielleicht ist ja das auch ein Grund, oder? Was hast du das Gefühl, so wie du die letzten Jahre erlebt hast, du hast ja nachher jetzt so die ganze Social-Media-Geschichte erlebt, du hast es erlebt, wie es ist, wo du noch einen Plattenvertrag hast müssen haben, wo du noch keine Ahnung hast, was eigentlich ein Plattenvertrag ist, zu einer Zeit, wo auf einmal Musik eigentlich gefühlt an Wert verloren hat, verstehe mich nicht falsch, nicht die Musik per se, sondern einfach über Spotify und all die Streaming-Plattformen ein ganz anderer Markt ist daraus geworden. Plus nachher noch die Social Medias, wo auch das Wesen von dem Markt komplett auf den Kopf gestellt haben. Wie beurteilst du das? Ist das eine positive Entwicklung oder ist es einfach eine Entwicklung oder siehst du es eher negativ?
Ich finde es eine kriminelle Entwicklung sogar.
Wieso denn?
Weil, wenn man sich ein bisschen damit befasst, ich meine, klar ist Spotify gäbig, klar ist Apple Music gäbig, du hast alles sofort abrufbar und so, wäre ja alles legitim. Nur, wo geht das Geld her? Wo es fließt Geld, sehr viel Geld. Und das Problem ist einfach, dass es gibt echt ein paar Nerds oder Genies, wenn man denen so sagen, die irgendeinen Weg finden, so eine riesige Plattform selber zu konstruieren, zu programmieren und dann sogar das Recht bekommt, für das weiterhin zu betreiben, obwohl man hat wo das hat angefangen, ich glaube, es hat angefangen mit Napster.
Ja, genau, Napster. Kann mich noch erinnern.
Und dann hat die ganze Industrie angefangen durchzudrehen und dann hat man gefunden, hey, das geht gar nicht. Und dann kommt das Genie mit Spotify, wo dann sagt, ja, er denkt wieder an die Musiker. Er hat richtig viel Kohle gemacht mit den Aufnahmen, die ihm nicht gehören. Aber er hat es sehr clever gemacht. Sorry, da reg ich mich ein bisschen auf.
Ja,
jetzt schlafe ich dann wieder näher hin. Wobei, jetzt habe ich es rausgelassen, jetzt schlafe ich gut.
Gerade wollte ich sagen. Aber erzähl ist, oder, dass ich das verstehen kann.
Und die haben, ich kann nur das erzählen und du es ein bisschen zusammenfassen und du es so wie nichts sehen. Vielleicht sehen das andere ganz anders. Ja. Aber als Künstler, glaube ich, ist es nicht schlecht, wenn man es so sieht, wie ich es beschrieben habe. Und die Plattenfirmen gibt es ja zum Teil immer noch. Und die haben Sachen lizenziert, die eigentlich am Künstler zustehen oder dem Produzent oder dem Musiker. Je nachdem, was man für eine Rolle hat gespielt oder was man für einen Deal hat in dem System drin, wo man ist. Also, ist man Produzent, ist man Songwriter, ist man Sänger, ist man Musiker, bla bla bla. Aber eben, man muss mit dem gehen. Es gibt keinen anderen Weg.
Also, wenn ich dir richtig
verstehe... Also, gar nicht als Mundartmusiker. Ja. Ich kann eh nichts ändern.
Ja.
Aber ich denke, wenn sich da... Nein, es hat gar keinen Sinn. Ich glaube, es hast du so viel probiert. Es ist echt, die ganz Groben verdienen mehr und man vergisst, dass es ganz, ganz viele andere Acts, kleine Acts gibt, die früher haben überlebt. Weil ich können leben davon, nicht mit dem Ferrari rumfahren, aber weil ich können leben von ihrer Leidenschaft. Und das jetzt nicht mehr kann. Und die müssen, es gibt übrigens einen guten Doc-Film, oder, nein, ein Film ist, glaube ich, oder eine Serie, die heisst Playlist.
Ja.
Da muss man schauen.
Habe ich eben noch nicht gesehen, aber ich habe davon gehört. Und das werde ich mir noch geben. Aber für mich klingt es als Aussenstehender, der von dem keine Ahnung hat, klingt das ein bisschen so wie Spotify ist so ein bisschen der Migros in der Schweiz oder Coop oder irgend so ein Grossist, der auf das Mal aufgepoppt ist.
Also eigentlich, das wäre viel, viel grösser. Das kannst du mit Migros und Coop gar nicht vergleichen.
Das ist natürlich
ja, aber riesig, wenn die Schweiz, ja. Wenn jetzt auf die Schweiz runterbrichst, ja. Noch dann ist der Coop und das Migros zu klein.
Ja.
Die sind so riesig.
Und genau die Riesigkeit lässt einem Künstler keine andere Wahl, als ich muss da mit. Und sonst passiert sowieso nichts, sonst erreiche ich meine Reichweite nicht. Oder was genau schaust du denn als Problem an heute im Vergleich zu früher, wo du, also klar, es ist das Existenzielle, das verstehe ich und sehe ich zu 100%, oder? Aber wieso kann man nicht raus? Wieso ist, weil alle mitmachen, müssen sie geschlossen einen grösseren Teil mal sagen, machen wir nicht mehr. Dass man da eine Hebelwirkung herüberkommen würde, oder ist das einfach undenkbar? Ist man da völliger Abhängigkeit drin?
Ja, also als Schweizer Mundartmusiker ist natürlich, da kannst du nichts ändern.
Ja.
Das ist so ein riesen Monopol, doch. Du musst mitgehen.
Mhm.
Weil du willst ja, dass deine Musik auch gelost wird. Und nachdem ich das vorhin auch gesagt habe über Spotify, bin ich sicher, komme ich in keine Playlist mehr. Wenn man das... wenn ich das nicht rausschneidet oder einfach so drüber macht, piep!
Wenn dir der Inhalt von diesem Podcast gefällt, dann freut es mich, wenn du dem Kanal folgst. Das kostet dich nichts, aber es ermöglicht mir, weiterhin spannende Gäste mit spannenden Geschichten einzuladen.
Aber du musst schon halt stattfinden, glaube ich. Es gibt schon Musiker, die sagen, die machen das nicht, die machen dort nicht mit. Und dürfen sie natürlich auch und es ist legitim. Aber ich glaube, das Problem ist, gehört zu werden, ist dann schon viel schwieriger.
Aber wenn ich mir so vorstelle, oder du hast einerseits gesagt, man muss stattfinden, dort drauf. Auf der anderen Seite haben sich ja noch andere Kanäle aufgetan, wo man auch kann stattfinden kann, für auf das, was auf Spotify läuft, aufmerksam drauf zu machen. Also ist es so, dass man als Musiker heute, nebst dem, dass man Musik macht, auch noch zu einem Social-Media-Experten muss werden, weißt, dass du überhaupt kannst, wie die PR machen für deine Musik auf Spotify, dass die dort irgendwann mal, dass irgendwann mal zu einer Reichweite kommst, wenn man vielleicht die Reichweite vorher nicht oder den Namen vorher nicht hatte, wie jetzt du das hast. Du hast dir das vorher ja in der Zeit vorher schon aufgebaut gehabt. Oder es würde so einem jungen Musiker mit auf den Weg geben?
Ich glaube, denen muss ich gar nicht mit auf den Weg geben. Die lachen, die würden nur lachen darüber, wenn ich etwas würde sagen würde. Die sind so gut, die machen das so cool. Und die sind wie wir damals auf ihre Art Revoluzzer, die ihren Weg gehen. Und zum Teil ohne Plattenfirma. Und dann kann ich nur sagen, Chapeau.
Ja.
Also Musikerinnen und Musiker, beides.
Ja. Ja.
Ich bewundere ich sehr. Der einzige Vorteil, den wir auch schon hatten, und deswegen wird es auch nie mehr einen Elvis Presley geben, glaube ich. Das war, wenn wir im kleinen Rahmen in der Schweiz im Benissimo kamen, dann haben das alle gesehen. Wenn wir sind gelaufen auf dem SRF DRS3 und es ist dreimal am Tag gekommen, dann haben das alle gehört. Heute tut sich alles so ein bisschen verteilen. Da gibt es eben die sozialen Medien und dann stehen überall so ein bisschen Bubbles und man ist dann so da bei dieser Bubble dabei, aber es gibt nicht mehr so Mächtiges. Und darum habe ich das von Elvis so gesehen, er hat mal ein Konzert auf Hawaii und ich weiss nicht, fast jeder Mensch hat das gesehen im Fernsehen. Und damals war das natürlich neu gewesen, der Fernseher war neu gewesen, und darum glaube ich, ist es schwer, nochmal etwas so riesig zu machen.
Mhm.
Das ist fast unmöglich.
Ja, oder also die Hammerkonzerte von Queen und was es da immer gegeben hat in dieser Zeit vorher, oder was das sagst, dass so eine durch Medien eigentlich, dadurch, dass die Medienkonzentration noch in grösseren Bubbles ist unterwegs gewesen, wie der heute, wo alles fast nur aus ganz vielen Satelliten besteht, erreichst du nicht mehr die gleiche Menge Leute auf einmal. So.
Ja.
Ja. Ja.
Und du hast ja dann, ob du es willst oder nicht, du hast das müssen schauen. Es hat einfach den Sender gegeben.
Ja, ja, genau. Ja.
Ja, vielleicht hat die Menge damals so schon gezappt. Aber
genau. Also ich hätte zwischen zwei können wählen in meiner Kindheit. Oder?
Aber ich glaube auch, wir dürfen es nicht nur irgendwie negativ anschauen. Also auch die alten Sachen. Es hat sehr gute Redaktoren gegeben früher. So richtige Freaks, die sich eben fast mit Musik, mit den Produktionen abgeliefert. Und ich kann mich noch gut erinnern, auf Radiotour manchmal mit den Musikredaktoren, die haben gefragt, hey, da hat ja der und der gespielt und der das Kerl und so, die sich wirklich einfach mit der Musik befasst. Heute ist das alles so schnelllebig geworden und wird so überflutet, dass man es auch so gar nicht mehr machen wie damals. Weil man hat dann gleich nicht Mist gesendet, man hat wirklich Qualität gesendet.
Mm-hmm.
Aber bis nur gesendet wird, Qualität braucht es natürlich dahinter ganz viele Leute, die auch Qualität verstehen.
Genau, und auch Qualität wollen abliefern und auch die Extra-Mailen wollen gehen. Oder das
ist echt schön am Fitness.
Wie meinst du das?
Den kannst du nicht kaufen. Den musst du selber machen.
Genau. Also, aber das ist ja immer für mich wieder das Band da zum Leben. Eigentlich genau wie den musst du selber machen. Genauso, wenn du einen Traum verwirklichen willst, dann kannst du nicht beim Ziel anfangen, sondern dann fängst du zum Start an. Von dem an, wo du träumst, daraus eine Vision packst, ein Ziel machst, vielleicht noch ein Etappenziel unterteilst und dann gehst du einfach. Auf gehauen oder gestochen, du gehst einfach. Und auch wenn halt 2, 3, 4, 10 Mal umgehst und wieder Fehler machst, versuchst aus denen zu lernen und zu schauen, was hat noch gefehlt, damit ich dorthin komme, wo ich eigentlich möchte laufen. Und das ist ja, das finde ich immer, da ist der Sport, egal ob du jetzt Fitness machst oder gehst du Squash spielen oder auch ein Instrument lernst. Es ist immer Bereitschaft, da gehe ich dadurch, bis ich dort bin, wo ich sein will. Wenn du jetzt so zurückschaust, in deinem bewegten Leben, oder? Auf deine letzten 25 Jahre, sagen wir mal, wir sind in einem ähnlichen Alter. Auf 5 Sachen, den Leuten, die hier zulassen, könntest du mitgeben. Was würdest du ihnen mitgeben?
Das hättest du mir gestern so sagen, als ich dir das muss beantworten. Dann hätte ich A nicht geschlafen. Und B wäre auch gleich auch nicht weiter. Also fünf Sachen, die ich jemandem mitgeben würde.
Ja.
Also sich glauben.
Mhm.
Vertrauen haben, ein mehr Vertrauen haben ins Leben. Und wenn man etwas ganz, ganz schlimm findet, ist es meistens eben gar nicht so schlimm. Augen auf bei der Partnerwahl. Das habe ich jetzt nur mal gesehen, weil mir kein 3 ist in den Sinn gekommen, dann das 4. Das 4 ist, das ist jetzt auch ein bisschen altmodisch. Man sollte, glaube ich, immer etwas sparen. Nein, das ist das 5, sorry.
Ja.
Das 4 ist, wenn man glücklich ist, es richtig geniessen.
Also wie Erfolge feiern oder einfach das Gefühl, wenn man merkt, es stimmt alles, das so wahrnehmen. So.
Es muss nicht einmal ein Erfolg sein,
ja,
wo du staunen kannst. Es kann ja auch ein Erfolg sein für dich selber, wenn ein Kreuzwort dazu. Hey Mann, das ganze Kreuzwort hat so allein gelöst. Und weißt du, kann nicht in so kleine Sachen, die können einem schon mega gut tun. Ich habe es zum Beispiel, wenn ich auf einen See schaue, dann geht bei mir richtig, geht so richtig die Sonne auf.
Ja.
Vorausgesetzt natürlich immer, dass man gesungen sein darf.
Das ist schon 6.
Das,
aber das ist eigentlich das Obergredo über alles, oder das Dach über alles.
Aber das kann man ja niemandem sagen, oder? Das weiss man ja nie. Das ist ja das Gemeine. Man kann noch so gesungen leben und so. Es kann immer, es kann einfach so machen und dann. Das ist das Leben.
Genau. Also das Leben ist eine Sanduhr. Wir wissen nicht, wie viel Sand das sie hat. Vielleicht auch zum Glück. Und wir wissen auch nicht, wenn das Korn verklemmt. Auch zum Glück. Und darum, ich glaube, wenn man es ein bisschen so in diese Metaphern, so wie du sagst, anschaut, dann spielt Dankbarkeit, glaube ich, auch eine grosse Rolle, oder?
Ja, ey.
Ja. Wenn du jetzt morgen würdest aufwachen und nicht mehr wüsstest, ich wäre der Letzte, der mit dem Gerät hat. Was für einen Satz würdest du mir mitgeben, den ich dir morgen als erstes soll sagen?
Hast du gut geschlafen?
Sehr gut. Den lassen wir so stehen. Fleur, merci vielmals, bist du da gewesen. Merci für das coole Gespräch.
Sehr gerne.
Das war eine Folge aus der Reihe Ganzlands. Bewusst, aktiv, sein. Wer lenkt, bestimmt die Richtung. Auch im Alltag. Möge es dir Freude bereiten, deinen Weg bewusst zu gehen. Weitere Impulse findest du auf newup.coach oder überall, wo es Podcasts gibt.